Herzlich willkommen zu Trauer-Trauma-Transformation. Ich bin Julia, Sternmama von Simon und Transformational Coach, spezialisiert auf Trauer und Trauma. Vor allem für Menschen, die einen traumatischen Verlust erlebt haben, für Sterneneltern und für jeden, der neue Wege ins Leben finden möchte. Ziele erreichen möchte, ein erfülltes und glückliches Leben führen möchte, trotz seiner Schicksalsschläge, Lebenserfahrungen und den Dingen, die uns manchmal im alltäglichen Leben belasten und zurückhalten. In der letzten Woche hatte ich eine sehr persönliche Folge, in der ich euch von meiner Schwangerschaft erzählt habe, von Simon, von meinem Kinderwunsch, von all dem, was passiert ist, bis zu dem Tag, an dem Simon geboren wurde, in der 26. Schwangerschaftswoche, viel zu früh. Und heute möchte ich gerne mit euch über die 5 Tage bis zu seinem Tod und auch über die erste Zeit danach sprechen. Der Anlass ist, dass ja diese Woche Simons 7. Todestag war, am Mittwoch, dem 15. Februar. Und für mich ist es immer ein Anlass, um zurückzublicken, um nochmal diese Zeit zu reflektieren, um Simon zu erinnern. Und ich dachte, ich teile das auch mal mit euch ein wenig. Und darum soll es heute hier gehen, denn das ist so ein wichtiger Teil im Trauerprozess, in der Traumaverarbeitung, sich diese Dinge auch nochmal anzusehen und anzuschauen. Und was ich festgestellt habe und wunderschön war, ich habe da letztens auch mit einer Klientin drüber gesprochen. Natürlich bringe ich auch meine eigene Erfahrung immer so ein bisschen mit rein in die Gespräche, in die Sitzungen. Und bisher haben davon auch immer alle profitiert, obwohl ich auch natürlich neutral sehe und genau weiß, dass was mir hilft und was für mich wahr ist, muss nicht für dich als Sternmama oder Sternpapa oder generell als jemand anders, der einen Verlust erlebt hat, der ein Trauma erlebt hat, wahr sein. Aber ich habe mal reflektiert, 7 Jahre und wie war dieser Geburtstag für mich? Wie war dieser Todestag für mich? Und ich muss sagen, ich merke, dass es schmerzfreier wird, definitiv. Ich habe nicht gelitten in diesen 5 Tagen. Ich habe auch nicht gelitten in der Zeit, die zu diesen 5 Tagen geführt hat. Das war häufig vorher so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt kommen diese 5 Tage und das wird so schlimm und dass ich vorher schon stellvertretend gelitten habe und Angst gehabt habe vor dem, was kommt. Ich hatte Momente, in denen ich traurig war. Momente, in denen ich geweint habe, Momente, in denen ich an gerade nachts gedacht habe, in dem Moment, in dem Simon gestorben ist. Ja, dass es einfach so präsent war. Und ich natürlich immer noch weiterhin ihn vermisse und traurig bin. Aber trotzdem bringe ich eine gewisse Akzeptanz, einen gewissen Frieden an das Thema. Es ist nicht so, dass ich mir noch die Fragen stelle, warum musste das passieren, was wäre wenn und was hätte ich anders machen können und das ist so unfair, dass das passiert ist. Diese Fragen habe ich alle für mich verarbeitet und mir Glaubenssätze angeeignet, die mir helfen, jetzt damit umzugehen und auch durch solche Dinge, durch solche Jahrestage oder die Jahreswoche friedlich durchzugehen. An dieser Stelle möchte ich erstmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wie in der letzten Folge werde ich hier über den Tod eines Babys sprechen, über das kurze Leben eines Babys und über wirklich nicht leichte Situationen, die vielleicht auch in dir eine Reaktion auslösen. Und wenn du das trotzdem gerne hören möchtest, dann lade ich dich dazu ein, da auch gut zu dir zu sein. Und wenn du merkst, es wird gerade wirklich schwierig für dich, da auch Pause zu machen. Und, wenn du merkst, es wird gerade emotional für dich und du trotzdem weiterhören möchtest, fokussiere dich auf deinen Atem, nimm dich selber in den Arm und halte dich selber mit Verantwortung für dich selber in dieser Situation und mach und hör nicht mehr, als du kannst. Dazu möchte ich dich gerne einladen, ja, da ein bisschen auch in die Selbstverantwortung für dich zu kommen. Ein Teil davon ist, und darüber habe ich auch mit meiner Klientin gesprochen, man lernt oder ich habe gelernt und man lernt, mit dem Schmerz umzugehen. Natürlich hilft dabei auch Coaching und Therapie und einfach diese Methodenkiste, die ich habe, die mir hilft, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Und das war auch der Gedanke meiner Klientin, die das unterschrieben hat und gesagt hat, ja, also es fällt mir leichter, meine Gefühle zu akzeptieren, so wie sie kommen und zu sagen, okay, das wird jetzt traurig, das wird vielleicht schmerzhaft und damit kann ich umgehen. Und ich erinnere mich daran, ich meine, 7 Jahre ist natürlich auch eine lange Zeit und nach 3 Jahren würde ich sagen, war ich vielleicht auch an diesem Punkt. Und dieses mir erlauben, meine Gefühle zu fühlen und zu sagen, ich kann sie aushalten, ich kann mich damit verbinden, ich kann ihnen dankbar sein als Zeichen meiner Liebe. Das hat jetzt über die letzten 7 Jahre dazu geführt, dass ich auch viel gefühlt und verarbeitet habe, so dass diese Jahrestage jetzt auch nicht mehr so schmerzhaft waren. Also, dass ich mir erlaubt habe, in den Jahren davor zu verarbeiten, zu fühlen und eben die Gefühle nicht weggedrückt habe und gesagt habe, sie sind was Schlimmes, hat mir auch dabei geholfen oder hat dazu geführt, dass sie jetzt nicht mehr so schwer sind, dass sie nicht mehr so viel wiegen. Und natürlich heißt das nicht, dass alles immer happy ist, das habe ich ja schon gesagt, aber es gab nicht so viel, es war nicht schmerzhaft. Es war wirklich nicht schmerzhaft, dieses Jahr an Simon zu denken, diese 5 Tage zu erleben, meinen Alltag zu leben ohne schlechtes Gewissen, daran zu denken ohne schlechtes Gewissen. Und auch in den Momenten, in denen ich wirklich nochmal zurückgedacht habe, mich erinnert habe an den Moment von Simons Tod, habe ich geweint und trotzdem hat es mich nicht zerrissen. Ja, also der Schmerz ist definitiv auch anders und seichter geworden. Diesen Gedanken wollte ich mal mit anführen, weil ich glaube, das hat mir sehr geholfen, das zu hören. Ich glaube, ich habe davon viele verschiedene Varianten gehört in meiner Zeit, nachdem Simon gestorben ist. Und nicht immer waren alle hilfreich. Ja? Manchmal kamen Kommentare wie die Zeit heilt alle Wunden, was ich persönlich gelernt habe. ist Schwachsinn, weil die Zeit heilt nichts. Es ist wir, es ist unsere Arbeit, wie wir Dinge verarbeiten, wie wir Dinge annehmen und akzeptieren, die heilt, die unsere Wunden heilt. Und Zeit an sich, das ist, als wenn man einen Unfall hat, ja, also nicht irgendwie eine Schürfwunde, die vielleicht von alleine verheilt, aber wirklich einen Unfall, da würde man doch auch nicht sagen, ja, ich habe mir jetzt hier die Knochen gebrochen und alles, ja, und ich setze mich jetzt irgendwo hin und warte, bis es verheilt. Nee, wir machen ja schon die erste Wundversorgung, aber wir gehen auch dann zum Arzt und kümmern uns darum, dass die richtigen Dinge gemacht werden, die richtigen Schritte gegangen werden. Und ich finde das so bezeichnend, dass wir bei Trauer und beim Verlust denken, ja, das heilt schon alles von alleine, da müssen wir jetzt irgendwie gar nichts machen. Einfach mal weggucken am besten. Dem kann ich eben nicht zustimmen. Und was ich auch nicht mehr hören kann, beziehungsweise was mir eigentlich auch sehr leid tut, wenn ich es höre, ist, wenn Menschen mir sagen oder wenn ich in Foren lese, ja, das wird nie besser. Mein Sohn, mein Baby ist vor 10 Jahren gestorben, vor 20 Jahren gestorben, vor 30 Jahren gestorben. Wenn ich jetzt daran denke, tut es mir immer noch genauso weh. Und das möchte ich auch gar nicht sagen, dass diese Mama oder dieser Papa lügt und sich das ausdenkt. Absolut nicht. Aber ich glaube, dass das nicht notwendig ist und dass da eben in dem Prozess und in der Verarbeitung vielleicht einfach noch die Methoden gefehlt haben, die dabei helfen, dass der Schmerz auch nachlässt und wirklich verarbeitet wird und nicht jedes Mal wieder so stark aufkommt. Weil natürlich, wenn der Schmerz so unglaublich stark ist, dann neigen wir dazu, den wegzudrängen, was ja ganz logisch ist, weil wir diesen starken Schmerz nicht spüren wollen. Wer will das schon, ne? Aber wenn wir dann nicht lernen, wie wir das regulieren können, dann wird es weggedrückt und kommt wieder genauso stark oder noch stärker, weil unser Gehirn, weil unser Körper wollen, dass wir da hingucken. Und dann können wir natürlich Schutzmechanismen aufbauen, die für uns funktionieren, aber vielleicht langfristig nicht gut sind, ne? Ja, Schutzmechanismen, die sagen, ich denke da absolut nicht dran oder ich verdränge das. Und wir werden Meister darin, das zu verdrängen. Aber langfristig ist das für uns, für unseren Körper einfach nicht gesund. So, lange Rede, kurzer Sinn. worum es ja eigentlich hier gehen soll, ist ein bisschen um die Zeit nach Simons Geburt bis hin zu Simons Tod und die Zeit nach Simons Tod. Und wie gesagt, in der letzten Folge, Simon wurde am 10. Februar 2016 geboren, in der Nacht gegen 3 Uhr in einem Notkaiserschnitt. Ich selber war unter Vollnarkose und kann mich wirklich nur noch ein bisschen wie in einem Film daran erinnern, dass mir diese Narkose, dass ich unter Narkose gesetzt wurde und diesen kalten Raum um mich herum gesehen habe. Und ich hatte Panik in mir drin, hatte aber auch das Gefühl, dass die Ärzte, und vielleicht in dem Fall nicht Panik, aber die Situation schon etwas ernsthafter angesehen haben und dass es schnell gehen musste. Und ich bin aufgewacht am nächsten Tag, quasi am selben Tag. Es war ja schon in der Nacht und wusste nicht, ob Simon lebt oder nicht. Meine Familie war bei mir, meine Mama, mein damaliger Freund, Simons Vater. Und ich konnte mich aber auch erstmal nicht bewegen, in dem Sinne von, ich konnte mich bewegen, aber ich konnte nicht aufstehen. Ich hatte einen Notkaiserschnitt, der auch relativ tief geschnitten wurde, geschnitten werden musste. Und ja, es fiel mir schwer, mich selber aufzurichten generell. Und ich wollte natürlich sehr gerne zu Simon. Mein Freund zeigte mir damals auch Bilder von ihm. Und ja, der kleine Mann lag in seinem Inkubator. Wie heißt das im Deutschen? Vielleicht Inkubator oder Brutkasten. Und er sah recht proper aus. Allerdings musste ich dann lernen, dass was ihn jetzt so proper aussehen lässt, eigentlich Blutergüsse sind. Also wirklich angeschwollen Wasser im Körper von der Geburt, von dem Druck, den mein Körper quasi auf ihn ausgeübt hat, in den Zeiten der Wehen. Und dass er im Prinzip, wenn das Wasser dann irgendwann wieder nachlässt, die Schwellungen nachlassen, er doch recht klein ist und sein würde. Ich hatte in der letzten Folge schon mal gesagt, so diese 5 Tage sind für mich recht verschwommen, was auch normal ist, weil da sind natürlich relativ viele Medikamente im Spiel. Da ist aber auch im Spiel, dass ich in einem Schockzustand, in einer Traumasituation war, in der mein Körper erstmal regulieren musste, regulieren musste, regulieren musste und gar nicht so viel Kraft und Zeit hatte, um Erinnerungen zu speichern. Und ich bin dann irgendwann, nachdem die Krankenschwestern mir dann einen Rollstuhl gebracht haben, bin ich dann auf die Frühchenstation, die neben der Geburtsstation war, und konnte halt Simon auch endlich selber besuchen und sehen. Allerdings konnten wir ihn noch nicht berühren, nicht anfassen. Er lag mit allen Kabeln bedeckt und die Ärzte haben uns auch, oder die Schwestern hatten uns auch damals gesagt, dass wir ihn möglichst nicht so viel berühren sollen, weil das für ihn noch sehr unangenehm ist, weil er ja eigentlich in der Fruchtblase wäre und dort so im, ich sage mal, luftleeren Raum rumschwimmen würde und er dazu jetzt noch nicht bereit ist oder das für ihn nicht angenehm ist, angefasst zu werden, was unglaublich schwer war, muss ich sagen. Ansonsten in der Zeit, also ich gebe euch mal so ein paar Eindrücke aus dieser Zeit, die für mich hängen geblieben sind. Erstmal habe ich versucht, abzupumpen. Das ist aber auch nicht so, es ging nicht so gut. Ich hatte dann Milcheinschuss, aber es lief nicht viel. Simon hat natürlich auch nicht viel getrunken. Er wurde künstlich ernährt, aber sie hatten eben versucht, ab und an über diese Ernährung dann auch die Muttermilch mit reinzubringen, weil natürlich die Muttermilch die besten und meisten Nährstoffe hat für ein Baby und das kann man nicht ersetzen durch künstliche Ernährung. Ich kann mich daran erinnern, dass in dem Bett neben mir eine schwangere Mutti lag mit Zwillingen, die eine ganz schöne Quatschtante war. Nee, sie hat sehr, sehr viel geredet, war eine sehr amüsante, aber auch nicht besonders einfühlsam. Und ich war schon häufig in meinen Gedanken und wollte aber auch nicht mit ihr darüber reden, was ich mir für Sorgen mache, dass mein Sohn das nicht überlebt, dass er körperliche, geistige Beeinträchtigungen davonträgt, die ihn sein Leben lang beeinflussen. Und ja, ich wollte diese Ängste und Sorgen nicht auf sie übertragen. Und ich fand es irgendwie so ungünstig, dass wir in einem Zimmer gelegen haben. Höchstwahrscheinlich trotzdem besser als mit einer Mama, die schon ihr Kind bekommen hat. Aber ja, das sind so diese Krankenhausrealitäten, die ich eben auch von anderen Müttern viel gehört habe, in der Dinge ein bisschen schwieriger gemacht wurden, als sie eigentlich gewesen wären. Aber viel hat natürlich auch mit Platz und so weiter zu tun. Die Zeit, die 5 Tage vergingen sehr schnell. Wir haben viel Zeit damit verbracht, oder ich habe auch viel Zeit damit verbracht, mit Simon zu sitzen. Sein Papa war nicht mit im Krankenhaus, also der ist nachts nach Hause gefahren und ist dann tagsüber wiedergekommen. Wir hatten ihm kein Bett angeboten. Aber ich habe so viel Zeit wie möglich, bin dann mit meinem Rollstuhl darüber gerollert, weil ich noch nicht laufen konnte. Und habe für Simon gelesen. Interessanterweise Der kleine Prinz. Und dieser Zusammenhang war mir absolut nicht klar, dass der kleine Prinz auch einen Zusammenhang mit Sternkindern hat und zum Beispiel auch auf dieser Karte, die wir bekommen haben, als Simon gestorben ist, war auch ein Zitat von Der kleine Prinz. Und ich glaube, den kriegen noch viele Sterneneltern. Und ja, das war hinterher für mich auch ein bisschen seltsam, ein bisschen schwierig, aber irgendwie auch schön, dass ich diese Erinnerung hatte, das Buch für ihn zu lesen. Hatte ein bisschen damit zu tun, dass wir in der 26. Schwangerschaftswoche auch noch nicht so viele Kinderbücher hatten und das so die einzigen 2 Kinderbücher waren, die ich zu Hause hatte. Und deswegen mussten die mit und die habe ich ihm vorgelesen. Und ich kann mich daran erinnern, in einem Moment, in dem ich ihnen ein Lied vorgesungen habe, das ich in der Schwangerschaft immer viel gespielt habe. Also ich habe Klavier gespielt und gesungen. Und das ist Rose Garden. Ich glaube, das ist von Dolly Parton, weiß ich nicht genau. In dem der Refrain ist I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gonna be a little rain sometimes. Und als ich das für ihn gesungen habe, also es tut mir leid, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Zusammen mit dem Sonnenschein wird es auch immer mal wieder etwas Regen geben. Da, ja, als ich das für ihn in der Schwangerschaft gesungen habe, da war der Text für mich so ein bisschen irrelevant. Das war halt ein Lied, was ich am Klavier lernen wollte. Und ja, in dem Moment im Krankenhaus mit ihm dort am Inkubator, da ja, war das für mich echt bezeichnend und hat mich unglaublich traurig gemacht, dieses Lied. Woran ich mich erinnern kann, und das habe ich mittlerweile auch von recht vielen Eltern gehört, ist, ich habe versucht, relativ viel Stärke und Positivität mit in den Raum zu bringen, wenn ich bei Simon war. Diese Traurigkeit und diese Nachdenklichkeit eher draußen zu lassen und wenn ich bei ihm bin, mich auf das Positive zu fokussieren. Leider war das Positive nicht das, was uns Tag für Tag bei den Updates von den Ärzten begegnet ist. Tag für Tag haben wir neue Nachrichten bekommen, dass hier ein Organ versagt hat, hier Probleme bestehen. Zwischendrin wurde er mit blauem Licht beleuchtet, weil er eben diese Gelbsucht hatte, weil die Nieren nicht mehr die Aufgaben richtig erledigt haben. Und ich muss sagen, ich bin in diesem Zeitraum auch viel auf Verdrängung gegangen und habe gesagt, okay, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als positiv zu denken. Und ich werde mich jetzt nicht zu viel damit beschäftigen, was alles schief gehen kann, weil ich darauf keinen Einfluss habe. Die Ärzte haben uns dann am vierten Tag, und ist für mich auch immer noch einer der schwierigsten Dinge, über die ich sprechen kann und nachdenken kann. Da haben die Ärzte uns darauf vorbereitet, dass die Schäden, die er trägt, von zum Beispiel den Momenten, in denen die Lunge versagt hat und das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wurde, von den Momenten, in denen Blut im Gehirn Wasser war, den Momenten, in denen all diese Trauma und all diese körperlichen Probleme aufgestoßen sind, dass die Behinderung, die er von sich tragen wird, einen sehr hohen Grad höchstwahrscheinlich bekommt. Natürlich kriegt man von Ärzten nie eine hundertprozentige Antwort, das ist ja logisch, weil sie ja auch nicht so viel sagen können. Die Ärzte hatten uns aber nahegelegt, darüber nachzudenken, ob wir die Geräte lieber abstellen wollen und was wir von Simons Leben für ihn erwarten. Und Simons Vater und ich, wir hatten dann ein Gespräch darüber, was ich auch nur so halb erinnere, recht emotional, indem ich mich sehr dafür, ich war der Meinung, dass ich habe schon, hatte damals viel mit Kindern gearbeitet, die auch eine Behinderung hatten, körperlich oder geistig beeinträchtigt waren. Und ich habe gesagt, das schaffe ich auch für Simon. Und Simons Vater hatte gesagt, er möchte das für Simon nicht. Und er weiß, dass ich das schaffe und er weiß, dass ich mit jeder schwierigen Situation umgehen könnte. Dass das Spannende ist, das ist sogar, ich glaube, uns war noch gar nicht klar, was unter diesem Beeinträchtigen gemeint sein könnte. Aber er meinte, er will nicht, dass er in der Schule gehänselt wird, weil er vielleicht geistig nicht so fit ist. Und ich dachte mir, na, wenn das größte Problem ist, dann ist doch alles gut. Also dafür können wir ihn ja stärken. Und ich glaube, wir haben uns in diesem Moment noch gar nicht getraut, in die größeren Thematiken reinzugehen. In dieser Nacht durfte Simons Papa dann auch mit uns im Krankenhaus bleiben. Wir waren trotzdem nicht bei Simon, aber eben auf der Station nebenan hatten wir ein Zimmer, beide zusammen. Und ich vermute, das war uns in dem Moment nicht klar, dass es eigentlich gar nichts Gutes zu bedeuten hat, aber ich vermute, die Ärzte hatten eben schon diese Sache, gesehen, dass es passieren könnte. Und wir hatten uns gerade hingelegt und gesagt, okay, wir holen uns jetzt ein bisschen Schlaf. Wir hatten noch keine Entscheidung getroffen für das Gespräch am nächsten Tag, aber die Tendenz war schon eher zum Abstellen. Und für mich war so, ich wollte das eigentlich nicht, die Geräte abstellen. Aber der Gedanke, nicht zu wollen, dass Simon sich quält, der war schon sehr präsent. Und nicht lang, nachdem wir uns hingelegt hatten, Licht ausgemacht haben, und versucht haben, in den Schlaf zu heulen. Oh. Holte uns dann die Ärztin und meinte, wir müssen jetzt den, oder jetzt wäre erstmal eine Entscheidung, und zwar, ob wir wollen, dass noch eine OP gemacht wird, jetzt in der Nacht an Simon, für Simon, mit Simon, von der nicht feststeht, ob er die überleben würde, oder ob wir jetzt die Geräte abstellen wollen. Und ja, das war auch keine leichte Entscheidung. Und jetzt im Nachhinein sage ich was ich nicht weiß, ob ich mir das schön rede. Ich glaube nämlich eigentlich, dass ich einfach so aus Reflex geantwortet habe. Aber für mich ergibt es sehr viel Sinn zu sagen, dass es von Simon ein Zeichen war, diese tja, nächste Komplikation zu haben, die die Entscheidung im Prinzip leichter gemacht hat, zu sagen, wir stellen die Geräte ab, als wenn uns die Ärzte, wenn mich die Ärzte am nächsten Tag gefragt hätten und für mich keine Verschlimmerung in dem Zustand, zu dem Zustand gewesen wäre, den er am Tag davor hatte, wo ich mit ihm zusammen dort gesessen habe. Und da wusste ich jetzt, okay, jetzt würde noch eine OP anstehen und noch mehr Schmerzen und noch mehr Trauma und noch mehr Leid und noch mehr von all diesen Dingen. Und das hat die Entscheidung leichter gemacht, zu sagen, wir stellen jetzt die Geräte ab. Die Entscheidung war keine leichte. Und natürlich wäre es auch viel schöner, wenn ich diese Entscheidung hätte nie treffen müssen, die lebenserhaltenden Maßnahmen von meinem Sohn abzustellen. Ja, also ich will, was ich damit sagen möchte, ist, dass manchmal, und ich glaube, wenn jetzt hier auch viele Sterneneltern zuhören, ihr versteht das. Manche Außenstehende denken dann, naja, du hast doch die Entscheidung getroffen. Und das war doch gut, er hätte sich doch sonst gequält. Und verharmlosen damit manchmal so die Trauer und die Erlaubnis, traurig zu sein. Und traurig bin ich natürlich trotzdem, weil auch wenn dies ein Teil von Simons Leben und Simons Geschichte war und diese Entscheidung getroffen wurde, ist der Tod und der Fakt, dass mein Sohn als Frühchen geboren wurde, natürlich nichts, von dem ich sage, okay, das ist meine Entscheidung. Und dann kam also wirklich der Moment, in dem wir die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt haben oder natürlich die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt haben und Simon in meinen Armen gestorben ist. Die Ärzte oder Krankenschwestern haben dann vorgeschlagen, dass Simon auf meiner nackten Haut auf der Brust liegen könnte, was ich weiß nicht, ob ich überhaupt Vorstellungen davon hatte, was ich in diesem Moment wollte. Ich würde sagen, nein, weil ich einfach auf diese Situation absolut nicht vorbereitet war in meinem Leben. Ich hätte nie darauf vorbereiten können. Das heißt, abgesehen davon, dass wir eben Teil dieser Entscheidung waren, die Geräte abzustellen, habe ich in dem Moment nicht viel wahrgenommen, entschieden oder auch auf mich selber gehört und in mich reingespürt, was ich gerne möchte oder auch nicht vorher darüber nachgedacht, wie ich mir diesen Moment vorstelle, weil ich mir diesen Moment absolut nicht vorstellen wollte. Konnte, ja, also die Option im Moment des Todes zu bedenken, die ist mir nicht gekommen vorher. Ja, der Moment vom Geräte abstellen bis zu Simons eigentlichem Tod waren nochmal also 40, 45 Minuten, ganz genau weiß ich das nicht. Und
Die sind auch verflogen wie nichts. Einfach im Fingerschnipp. Aber ich erinnere mich an diese unglaubliche Liebe und gleichzeitig den unglaublichen Schmerz. Ich erinnere mich, dass ich Simons Papa verboten habe zu weinen, was mich zum Schmunzeln bringt. Aber ich sehe auch aus heutiger Perspektive, dass es natürlich vollkommen in Ordnung gewesen wäre zu weinen. Ich habe gedacht, nein, wir müssen ja jetzt für Simon stark sein. Er ist ja noch nicht tot. Und auf gewisse Art und Weise ist es vielleicht auch okay. Und auf gewisse Art und Weise wäre es auch in Ordnung gewesen zu weinen. Auch wenn ich vielleicht nicht geweint hätte, weil ich in diesem Moment so, mich auf die Liebe fokussiert habe und dieses Gefühl, ihn auf der Brust zu haben. Aber dieses Glück, dieses Privileg hatte sein Papa gar nicht. Und Simon war auch so zerbrechlich, dass das gar nicht die Möglichkeit bestand. Oder uns wurde das nicht angeboten, sagen wir das mal so. Dieser Moment der unglaublichen Liebe, das ist auch was, worüber ich nochmal hier sprechen wollte, weil ich seitdem gemerkt habe, seit dieser Situation, ja, Liebe und der Tod so nah miteinander verbunden, ja, bedingungslose Liebe, der erste Körperkontakt zu meinem Sohn, zu meinem Kind, zu meinem ersten Kind und das Wissen, dass er stirbt, hat mich für die nächsten Jahre sehr geprägt, bewusst und unterbewusst. Zum Beispiel, und ich möchte das ansprechen, weil vielleicht hilft euch das, zum Beispiel habe ich eine Meditation gemacht, in der es darum ging, sich mit der Liebe zu verbinden. Und die Liebe ist ja ein wunderschönes Gefühl, mit dem ich mich gerne, liebend gerne verbinde. Aber für uns als Sterneneltern oder jemand, der so eine Situation gemacht hat, kann das sein, dass die Liebe manchmal so mit diesem Schmerz verknüpft ist. Und dann ist diese Übung, sich mit der Liebe zu verknüpfen, bevor die Verknüpfung aufgelöst wurde, zum Schmerz, manchmal ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich an Meditationen, in der dann gesagt wurde, ja, und um dich mit der Liebe zu verbinden, denke einfach an einen wunderschönen Moment mit einem geliebten Menschen. Und das Erste, was mir natürlich in den Kopf kommt, ist Simon und wie ich ihn im Arm halte. Und das Zweite, was mir in den Kopf kommt, ist, dass Simon in diesem Moment gestorben ist. Und diese Liebe vermischt sich so. Also es ist ein unglaublich starkes Gefühl, aber es ist verbunden mit Schmerz, mit Herzschmerz, mit Verlust. Und so funktioniert natürlich die Verbindung zu Liebe nicht. Und ich spreche das an, einfach damit ihr vielleicht auch, bei mir hat es einen Moment gedauert, dann zu merken, okay, ja, das ist so, das passiert, wenn ich an Liebe denke. Und dann hat es natürlich auch noch eine Weile gedauert, bis ich das auflösen konnte. Und dabei unterstütze ich auch meine Klienten jetzt, weil ich bin damit nicht alleine gewesen, diese Verbindung zu von Liebe und Schmerz so doll zu haben. Genau, deswegen spreche ich das an, weil einfach dieses Bewusstsein für euch vielleicht relevant ist, weil ich gemerkt habe, dass ich damit nicht alleine bin. Okay, also das war Simons kurzes Leben mit vielen Ausflügen in meine Gedankenwelt, in meine Gefühlswelt um dieses Thema herum, um den Heilungsprozess, den ich seitdem gemacht habe. Ich möchte heute nichts weiter teilen. In der nächsten Woche möchte ich euch gerne etwas über die Zeit danach erzählen, Simons Beerdigung beziehungsweise wie er nicht beerdigt wurde. Ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie das für mich war, die Geburtsurkunde und die Sterbeurkunde meines Sohnes zur gleichen Zeit abzuholen und auch über meinen Weg zurück in die Uni, zurück zur Arbeit. Ich habe damals mit Kindern gearbeitet und über meine Beziehung zu Simons Vater, die dann sich auch stark verändert hatte. Die war vielleicht vorher auch nicht so stabil, wie ich gehofft habe, und auch anonymerweise nicht war, aber wie es dann auch zur Trennung für mich kam und ich dann nach Neuseeland ausgewandert bin, beziehungsweise in dem Moment ein Auslandssemester machen wollte, das nach 5 Jahren beendet war. Das oder ein Teil davon kommt nächste Woche. Ich gucke immer erst, wie lange ich denn so rede, bevor ich weiß, wie viel ich in eine Folge packe, da die ja sonst wirklich unglaublich lang werden. Ich sende euch eine Herzensumarmung. Ich glaube an dich, ich glaube an deine Heilung, an die Kraft, die in dir steckt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Wie immer, melde dich gerne bei mir auf Instagram. Mein Accountnamen habe ich geändert zu unterstrich Julia Gulke unterstrich. Da kannst du gerne mal vorbeigucken. Ich hoffe, der hat sich nicht wieder geändert. Hab vor, dabei zu bleiben. Und du kannst mir da jederzeit schreiben. Ich bin nicht die Beste im Antworten, schreibe aber generell immer zurück. Und ja, ganz viel Liebe von mir, Liebe und Kraft. Bis zum nächsten Mal, Julia.